die AfD hat ja mit ihren 90 Abgeordneten jetzt enorme Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen für die nächsten 4 Jahre. Wir haben das mal ausgerechnet, das sind ungefähr 200 Millionen Euro, die sie ausgeben kann. Und das meiste dafür ist für Personal vorgesehen. Und unsere Annahme war, dass das Personal sich zum einen Teil aus dem Milieu der AfD selbst rekrutieren wird, junge Alternative, Partei, rechtes und rechtsextremes Milieu, dass sie aber gleichzeitig dieses Geld nutzen werden, um sich Zugang zu erkaufen durch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in andere Milieus, wo sie bislang keine Basis hatten. Und das konnten wir nicht selbst recherchieren. Wir haben uns deswegen die genannten Partner gesucht. Das APABITS und der rechte Rand haben schon seit sehr vielen Jahren sehr umfangreiche Recherchen gemacht zur rechten Szene in Deutschland. Und wer wissen will, wes Geistes Kind die Leute sind, die jetzt heute im Bundestag arbeiten, der muss natürlich auf solche Infos auch zurückgreifen können. Deswegen haben wir uns da zu dritt zusammengetan und dann eben in der Zeit seit Dezember vergangenen Jahres nach und nach versucht zu recherchieren, wer das eigentlich ist, den die AfD da in den Bundestag geholt hat.
Diesen Projektcharakter, warum schien euch das als der geeignete Weg, diese Recherche durchzuführen?
Also das eine war, dass wir einfach das Know-how und den Zugang zu den gesammelten Infos von beiden brauchten. Ohne wäre das nicht möglich gewesen. Das zweite war, dass uns das auch als Taz zeitlich überfordert hätte. Also wir waren damit insgesamt 11 Personen, nicht alle in Vollzeit, aber doch sehr zeitintensiv damit beschäftigt und so viel hätten wir in der Taz gar nicht dafür abstellen können. Insofern war das schon allein aus praktischen Gründen noch notwendig, das auf mehrere Schultern zu verteilen.
Jetzt ist sozusagen nach der Zeit der Recherche die Zeit gekommen, die Ergebnisse zu formulieren und zu präsentieren. Wenn wir jetzt nehmen, was du eingangs gesagt hast, sozusagen die Motivation, diese Untersuchungen zu starten und genau drauf zu schauen, welche Arbeit die Partei leistet, beziehungsweise was ihr ermöglicht wird durch die Finanzierung als im Bundestag sitzende Partei. Was sind denn Erkenntnisse, auf die ihr gestoßen seid, die jetzt nicht auf der Hand lagen und also dazu geführt haben, dass ihr gesagt habt, meine Herren?
Es ist gar nicht so sehr, dass wir ausschließlich Personen mit einer besonders harten beruflichen oder politischen Vergangenheit entlarven wollten. Also das gab es auch, das gibt es auch. Es sind viele beispielsweise aus dem Umfeld der identitären Bewegung dabei. Es sind viele dabei, die für extrem rechte Zeitschriften geschrieben haben, die sich in anderen extrem rechten Gruppen bewegt haben, sie zum Teil gegründet haben, über lange Zeit geprägt haben. Das wollten wir zeigen und dokumentieren. Das war das eine. Uns ist es aber besonders wichtig gewesen zu sagen, dass es eben diese Verschränkung gibt, dass das rechtsextreme Milieu, das jetzt im Bundestag sitzt, mit staatlichen Geldern beschäftigt wird, dass das in anderen Milieus ausstrahlt, mit denen Kontakte knüpft, Arbeitsbeziehungen herstellt, Kooperationen betreibt, die eben auch über die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufen. Und das wiederum betrifft einen Bereich, der eigentlich für sich genommen gar nicht weiter anstößig ist. Zum Beispiel viele Beschäftigte, die vorher in anderen politischen Parteien beschäftigt gewesen sind, sei es bei der CDU, sei es bei der FDP, zum Teil aber auch bei anderen Parteien. Also sie haben eine Person gefunden, die zum Beispiel bei den Grünen vorher war, 2 Personen, die bei den Piraten waren. Es ist so ein Feld, das wir durchaus auch mit Sorge betrachtet haben, weil es natürlich vor allem in Richtung Union sich für die Zukunft die Frage stellt, bricht oder fällt dieses Tabu irgendwann? Gibt es Landesverbände der Union, die sagen, wir koalieren doch mit denen? Und unsere Vermutung ist, dass eben diese persönlichen Kontakte über ehemalige Aktive oder Mitarbeiter der CDU da diesen Prozess beschleunigen könnten. Deswegen haben wir da ganz ausführlich drauf geschaut. Was auch sehr auffällig war, ist aus unserer Sicht, dass es sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die so aus dem Bereich Sicherheit kommen, Security-Firmen, Polizei sehr stark vertreten, Bundeswehr, das ist in insgesamt 17 Fällen der Fall, aber auch Justiz, also Richter, Staatsanwälte.
Das lässt ja mehrere Schlüsse zu, beziehungsweise gar nicht unbedingt Schlüsse, eine Deutung. Zum einen könnte man ja auch sagen, wenn Leute, die vorher für Parteien gearbeitet haben zwischen CDU und Grünen, dass das vielleicht auch zu einer Mäßigung beitragen kann innerhalb der AfD, wenn da sozusagen Stimmen eher aus dem demokratischen Spektrum mit ihrer Expertise laut werden können. Zum anderen gibt es natürlich die Erkenntnisse, du hast es erwähnt, dass extrem rechte Kräfte als Mitarbeiter involviert sind. Gibt es nach eurer Recherche sozusagen schon jetzt erkennbar Auswirkungen dieser Einflussgrößen?
Die Hoffnung auf die Mäßigung der AfD haben mir schon sehr viele formuliert. Es gab immer wieder Punkte, wo gesagt wurde, also jetzt wird es vielleicht doch so sein, dass sie sich beispielsweise, als sie dann in viele Landtage eingezogen sind, rhetorisch mäßigen oder als sie in den Bundestag eingezogen sind, als es innerparteiliche Zerwürfnisse gab. Eingelöst hat sich das an keiner Stelle. Also die Partei mäßigt sich keineswegs, weder in ihrer Rhetorik noch in ihrer Programmatik. Der extrem rechte Teil der Partei ist immer einflussreicher geworden in der Vergangenheit. Und ich sehe jetzt nicht, warum einzelne Personen, die vorher bei der CDU waren, die Partei sozusagen zurück in die Mitte ziehen. Also zu vermuten ist eher der umgekehrte Effekt. Man hat das in vielen Landtagen bereits gesehen, an den Anfragen, die da formuliert worden sind. Das setzt sich jetzt so im Bundestag auch fort. Also beispielsweise die Anfrage zu Behinderten ist auf wahnsinnig viel Kritik gestoßen von Behindertenverbänden. Es gab aber auch viele Äußerungen jetzt beispielsweise von Verbänden von Sinti und Roma, aus jüdischen Gemeinden, die Rhetorik, die die AfD im Bundestag ansteckt, ist grob mit großer Sorge sehen, die Sprache, die da verwendet wird, kritisch sehen. Es hat beispielsweise eine Situation gegeben, in der ein AfD-Abgeordneter sich hingestellt hat und im Reichstag zum Geburtstag gewünscht, einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag gewünscht hat, in der ein Kollege von ihm gesagt hat, die Versailler Verträge seien Deutschland billiger gekommen als die europäischen Verträge, also das als sagen, Kriegsniederlage mit einer Kriegsniederlage gleichgesetzt hat. Und das kommt natürlich alles nicht von ungefähr. Und es gibt eine Wechselwirkung zwischen dem, wie in der Partei gesprochen wird, zwischen den Anträgen, die von dieser Partei formuliert werden, und den Leuten, die da arbeiten und die da reingeholt werden. Das sind natürlich alles seit langen Jahren bestehende rechte Netzwerke, die existieren und die jetzt auch in die Partei reingegangen sind, beziehungsweise die Partei sich auch reingeholt hat. Und das prägt die parlamentarische Arbeit und das prägt auch die politischen Äußerungen.
Jetzt ist lange Zeit die Erzählung gewesen, dass der AfD es sehr schwer fällt, überhaupt genügend Mitarbeiter für all die zu besetzenden Stellen zu finden. Wie ist denn das aus eurer Recherche heraus zu betrachten?
Das ist offenbar so. Also wir haben uns, das war ein Problem für uns, dass diese ganzen Stellen, als wir angefangen haben im Dezember, noch bei weitem nicht besetzt waren. Wenn wir das richtig überblicken, dann gehen wir davon aus, dass es ungefähr 450 Stellen am Ende gibt, die besetzt werden können. Und dass jetzt, ungefähr 7 Monate nach der Wahl, davon ungefähr 300 besetzt sind. Also eine ganze Reihe fehlt noch. Das hat damit zu tun, dass es nicht so leicht ist, für bestimmte Fachbereiche, fachpolitische Bereiche, Personal zu finden und die Partei da einfach längere Zeit jetzt suchen muss.
Ein Effekt, das ist nicht nur die Recherche der Taz oder dieses Projektes gewesen, sondern auch vorher schon, ist ja immer wieder sozusagen zum Beispiel durch eine Reportage der Zeit klar geworden, dass sich so eine Art Stimmung, vielleicht auch so ein bisschen Kultur im Bundestag verändert, beziehungsweise eine Veränderung erfährt, dadurch, dass die AfD überhaupt da ist. Und die haben dann so ein bisschen skandalisierend zum Beispiel darauf hingewiesen, dass, keine Ahnung, einzelne Büros Titel bekommen haben, die einen an die Wehrmachtsabteilung erinnert oder sowas. Inwiefern habt ihr in eurer Recherche das mit im Fokus, was da so den Kommunikationsraum Bundestag beeinflusst durch die AfD-Anwesenheit?
Hat sich jetzt vor allem auf die Hintergründe der Mitarbeiter konzentriert. Andere Kollegen haben eine Langzeitbeobachtung gemacht. Die haben mehrere Bundestagsabgeordnete jetzt über die vergangenen Monate versucht, kontinuierlich zu begleiten. Das ist jetzt am vergangenen Samstag erschienen. Und es ist in der Tat so, dass der Befund ist, den auch viele Abgeordnete aus anderen Parteien sagen, dass die Sprache da roher geworden ist und dass es eine andere Art von Konfrontation gibt und dass da schon auch rhetorisch immer wieder gezielt zivilisatorische Mindeststandards gebrochen werden und da eine ganz andere Form der politischen Auseinandersetzung Einzug gehalten hat. Also viele werden sich noch an die Äußerungen beispielsweise vom Vorsitzenden des Haushaltsausschusses erinnern, der von dem mit Mails bekannt geworden, in dem er sich sehr, sehr abwertend über die Bundeskanzlerin geäußert hat, mit Worten, die man eigentlich gar nicht wiedergeben mag. Und das ist jetzt die Person, die den Haushaltsausschuss leitet. Vergleichbare Äußerungen gibt es von sehr, sehr vielen AfD-Abgeordneten, sei es im Gespräch, sei es auf Twitter, in sozialen Medien, aber eben auch im Plenarsaal selber. Und das verändert natürlich die Stimmung insgesamt. Und das eigentliche Problem dabei ist aber weniger, dass sich der Tonfall da ändert, sondern dass es ganz offensichtlich so ist, dass andere Parteien sich davon beeindrucken lassen und der Meinung sind, dieser Partei sich politisch annähern zu müssen, also namentlich natürlich die CDU/CSU, um der was entgegensetzen zu können durch eine Politik, die vieles, was die AfD durchzusetzen versucht, auch aufgreift.
dass sozusagen Ziele umgesetzt werden, nicht durch die Partei und ihren Erfolg oder ihre tatsächliche Beteiligung an Machtprozessen, sondern vielmehr dadurch, dass sie, so wird es ja oft gesagt, die anderen Parteien vor sich hertreiben und die quasi versuchen, AfD-like zu agieren, um die Wählerinnen und Wähler zu gewinnen für sich. Das ist natürlich ein echtes Problem, was auch ein bisschen einhergeht mit einer zumindest aus meiner Sicht existierenden Gleichgültigkeit, auch in der Wahrnehmung all dieser vor ein paar Jahren noch als wirklich skandalösen Umstände womöglich wahrgenommenen Fakten, die jetzt durch eure Recherche zutage kommt. Wie nehmt denn ihr den Impact wahr von dem, was eure Rechercheergebnisse und eure journalistische Arbeit auslöst?
Also es waren ja nicht nur wir, die sich mit dem Thema befasst haben, aber die Zeit und die Welt haben schon einige Wochen davor ähnliche Veröffentlichungen gemacht, die haben aber speziell auf die Verstrickung aus dem extrem rechten Milieu geschaut. Das hat schon dazu geführt, dass einige Personen entlassen worden sind. Kurz nach unserer Veröffentlichung hat sich die AfD gemeldet und gesagt, dass zwei Personen, bei denen wir also ganz starke Verstrickungen ins extrem rechte Milieu nachgewiesen haben, dass die ebenfalls entlassen worden seien. Das sei allerdings schon vorher in die Wege geleitet worden. Es hat eine ganze Reihe von Äußerungen gegeben. Kurz nachdem wir rauskamen, hat die Zeit nochmal einen sehr erschreckenden Fall dokumentiert. Da ist es offenbar so, dass ein AfD-Abgeordneter eine Person eingestellt hat, die unter Terrorverdacht steht, gegen den es ein Ermittlungsverfahren beim Generalbundesanwalt gibt. Und der zusammen mit Franco A., viele werden sich an den Namen erinnern, das ist der Soldat, der sich zuerst als syrischer Flüchtling ausgegeben hat, dem später danach gewiesen werden konnte, dass er Anschläge geplant hat, der mit dem zusammengearbeitet hat und offenbar Anschlagslisten angelegt haben soll. Und das Verrückte ist, dass er zwar den Bundestag nicht betreten darf, weil die Polizei Sicherheitsbedenken geäußert hat, die AfD ihn aber weiterhin beschäftigt, weil sie sagt, das ist ja alles nicht erwiesen. Und das hat insgesamt schon viel öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Problem gelenkt. Es gab dann eine längere Einlassung von Claudia Roth als Bundestagsvizepräsidentin, die auch gesagt hat, das ist nicht möglich, dass das von der Partei geheim gehalten wird, wer da arbeitet. Die AfD ist die einzige Partei, das hat man auch in den Landtagen gesehen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht offenlegt. Allen anderen Abgeordneten ist es in der Regel so, dass auf den Homepages unter meinem Team steht, wer da beschäftigt ist. Die AfD tut das nicht. Sie sagt, das sei zu gefährlich für die Mitarbeiter. Aber es ist umgekehrt eben auch ein großes Risiko, wenn Personen wie zum Beispiel dieser fragliche Bundeswehrangehörige da einfach ein- und ausgehen können. Und insgesamt ist es natürlich auch eine politische Gefahr, wenn da in großer Zahl Leute arbeiten, die enge Verbindungen zu extrem rechten Organisationen und Initiativen haben.
Ein Aspekt, der weniger diskutiert worden ist bislang, denn aber ein umso wichtigerer, du hast ihn eben nochmal unterstrichen, kannst du vielleicht genau darauf nochmal eingehen, ne? Was sind sozusagen die Rückwirkungen von dem Engagement von diesen Kräften bei der AfD im Bundestag auf die Kreise, aus denen sie eigentlich kommen?
Ja, es ist zum einen ein wahnsinniger Zugang zu Informationen, den es so vorher nicht gab. Es sind ja nicht nur die parlamentarischen Anfragen, die sie stellen können, die dann veröffentlicht werden, was aber schon sozusagen nicht zu unterschätzender Aspekt ist. Dazu kommt noch der ganze Zugang zu geheimen Informationen, vor allem was so aus dem Bereich Geheimdienst, Verfassungsschutz, Tätigkeit kommt. Alles das, was die Öffentlichkeit da nicht erfahren darf, nicht erfahren soll, das können Abgeordnete und ihre Mitarbeiter sehr wohl einsehen. In den Geheimschutzstellen können Sie die ganzen Infos lesen. Und da geht es natürlich auch um Informationen über linke Gruppen, linke Organisationen, die vom Nachrichtendienst beobachtet werden. Also ist es dann sehr viel weitgehender als in der Vergangenheit für Sie möglich, den politischen Gegner auch auszuforschen. Umgekehrt geht es da auch um die Beobachtung von extrem rechten Organisationen durch den Verfassungsschutz. Und auch da kriegt die AfD und ihre Mitarbeiter Zugang, privilegierten Zugang, den andere nicht haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass rechte Netzwerke auch dadurch immer wieder gestärkt werden, wenn es so einen großen Stellenpool gibt. Das hat man auf Landesebene bei der NPD gesehen. Als die NPD in die Landtage eingezogen ist, konnte sie sich damit eine ganze Zahl an Leuten einstellen, die parallel zur parlamentarischen Arbeit die Partei und die rechten Netzwerke in den jeweiligen Ländern, also Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, gestärkt haben. Genau den Effekt wird es jetzt auch geben, bloß eben auf einem quantitativ viel höheren Niveau.
Vielleicht ein letzter Aspekt für unser Gespräch hier an der Stelle, das natürlich nicht erschöpfend sein kann in dem, was das Rechercheprojekt Hashtag Netzwerk AfD zutage gefördert hat bislang und zutage fördern wird. Dafür gibt es ja zum Glück die Printausgaben, in denen man das dann nachlesen kann. Diese Verzahnung, Verknüpfung, die Begegnung mit den, sage ich mal, mit den Randbereichen AfD zur Bürgerlichkeit hin und damit eben auch zu Parteien CDU, FDP und Grünen. Wie nehmt ihr das wahr? Was hat sich da entwickelt an diesen Nahtstellen, wo man eben diese Partei vielleicht eben auch für gemäßigt und bürgerlich halten kann?
Bislang ist es erfreulicherweise nur an sehr wenigen Stellen zu beobachten. Also es gibt bislang noch eine relativ einhellige Ablehnung jeder Form von Zusammenarbeit. Die Ausnahmen sind also vor allem die Landesverbände der CDU in Sachsen-Anhalt. Und in Sachsen jetzt in der jüngsten Vergangenheit hat es da so leichte Signale, die in diese Richtung gehen, aus Brandenburg gegeben. Das ist noch keineswegs konsensfähig in der Union, aber es ist jedenfalls denkbar, dass sich da in der Zukunft einiges verschiebt. Es wird wahrscheinlich auch davon abhängen, was jetzt in der nächsten Zeit von der AfD zu hören ist, also wie hart die Töne sind, die sie von sich gibt. Ein anderer Bereich sind die Kirchen. Bei den Kirchen ist es hoch umstritten, wie weit man mit der AfD zusammenarbeiten kann. Es gibt so eine ganz kleine Gruppe von Christen in der AfD, die aber sehr wenig Einfluss haben. Auf dem Katholikentag jetzt in der nächsten Woche in Münster aber ist ein AfD-Vertreter eingeladen. Immerhin ist es nicht ohne Widerspruch hingenommen worden. Also es gibt da kirchenintern wohl extreme Kritik daran. Also trotzdem bleibt die Einladung aufrechterhalten. Aber jedenfalls kann man da sehen, dass auch in einem eher konservativen Milieu, wie das die Kirche ja ist, es keineswegs so ist, dass es keine Vorbehalte gäbe. Wie sich das in der Zukunft entwickelt, das ist aber offen aus meiner Sicht.
Wird das, was ihr zutage gefördert habt, im Rahmen des Rechercheprojektes irgendwann sozusagen in gebündelter Form vorliegen?
Ja, also zum einen haben wir das ja vor allem alles online dokumentiert. Also das Gros der Recherche ist online zu lesen unter taz.de/Netzwerk AfD. Darüber hinaus ist die Otto Brenner Stiftung, die das hier mitfinanziert hat, die wird Anfang Juni ein Papier rausgeben. Eine kleine Broschüre wird das sein, wo das alles nochmal in schriftlicher Fassung zusammengefasst ist.